It's a musical.
One Desire. Der Podcast über YouTube auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One Desire, dem Podcast über YouTube. Und ich begrüße an meiner Seite heute wieder Sebastian.
Hallo Lars, ich begrüße dich auch hier in unserem kuscheligen, professionellen Aufnahmeraum.
Ja, in unserem schönen oder bei unserem schönen Podcast, der in die nächste Runde geht mit dem nächsten Milestone, den wir genannt haben. 4 Touren und ein Apple-Fall. Klingt so ein bisschen nach TKKG oder... Die drei Fragezeichen.
Da können auch TKKG sein, aber 3 Fragezeichen. Vielleicht auch nach dem Film damit, Hugh Grant und noch ein paar anderen englischen Schauspielern.
Ja, okay, das kennen wir alles. Aber was verbirgt sich dahinter? Erzähl mal.
Nun, nach der großen 360-Grad-Rekord-Tour.
Nach der Mega-Show, der Klaue.
Zumindest haben sie ordentlich Kohle mitgemacht. Weil da natürlich wie immer ein bisschen Pause. Und ja, und dann haben die eigentlich... eigentlich richtig viel abgeliefert.
Vom Volumen her, auf alle Fälle.
Ja, ne, haben angefangen, ein Album, eine Tour, dann noch eine andere Tour zwischengesetzt, noch ein Album, noch mal ein bisschen Resttour, also
die Tour fertig gemacht und dann eine neue quasi dran gesetzt.
Ja, also haben sich da nicht viel Pause gegönnt. Gut für uns natürlich. Da haben wir viel auf Ohren gekriegt von denen und auch zu sehen natürlich auf den Konzerten. Ja, und das ist halt viel passiert und alles zusammen... Ist dann doch eigentlich ein Milestone.
Ein Milestone. Wir reden natürlich über die Phase Songs of Innocence, Songs of Experience und natürlich zwischendrin nochmal 30 Jahre Joshua Tree. Das ging auch nochmal richtig ab, möchte ich mal sagen, mit einer sehr, sehr groß angelegten Jubiläumstour sozusagen. Und das werden wir hier jetzt beleuchten bei One Desire. Ja, wir haben 2 Songs gerade gehört von Songs of Innocence und einen von Songs of Experience. Wenn du mich jetzt gefragt hast, von wo der ist, welcher, das hätte ich jetzt nicht so explizit sagen können.
Ja, man hört ja natürlich schon bei den Titeln, da ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Der erste war natürlich The Miracle, war ja die erste Single von Songs of Innocence. Man muss sich natürlich einmal genau erinnern, nicht versprechen. Sowas. Machen wir aber auch so gern mal.
Ich weiß natürlich, wo die Songs drauf sind, aber das ist war so, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, wenn jetzt hier mich einer fragen würde, man nimmt jetzt einfach mal so die CD-Liste oder die Songliste mal raus und sagt mir hier, sag mal, von welchem Album dieses Song ist, dann hätte ich es vielleicht gar nicht beantworten können oder hätte es vielleicht sogar mal falsch gelegen, weil die beiden Alben so ähnlich klingen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf, würde ich sagen.
Ja. Und das zweite Song war ja die erste Auskopplung, die erste Single eben dann von Experience. Ne? You're the best thing about me. Also haben wir mal wieder einen langen Titel. wobei das, glaube ich, gar nicht mal so richtig viele vielleicht wissen, dass das ja der erste Song damals war, weil die ja wirklich sehr viel schon vorher veröffentlicht haben. Aber wir fangen mal ein bisschen chronologischer einfach mal an.
Ja.
Ne? Wir haben ja auch gesagt, es gab auch einen Apple-Fall.
Ja, Songs of Innocence war so etwas. Und zwar geht auf alle Fälle ein in... die Geschichte oder in der Musikgeschichte als einer der größten Marketing- und PR-Gags. Denn was ist passiert?
Die haben, so es möglich war, wissen ja nicht viele nicht eigentlich, oder zumindest nicht, die nicht so U2-affin
sind.
U2 hat das Album an Apple verkauft. Und Apple
was
hat
auch schon sehr ungewöhnlich ist, wie ich finde.
Also die wollen nicht einfach für umsonst einfach ein Album machen. Haben das dann an Apple verkauft und Apple hat es dann allen... ihren Usern oder wie man es nennen will, alle
iPhone-Besitzern so ungefähr, Apple-ID-Besitzern, wie auch immer.
Kostenlos zur Verfügung gestellt und war auf allen Playlists drauf.
Ja, kostenlos zur Verfügung gestellt ist so ein Punkt. Es sollte, wie gesagt, ein Mega-Marketing-Gag sein, das neue U2-Album für lau für alle Apple-Kunden. Das kam aber nicht besonders gut an bei allen, weil U2 hat eine große Fangemeinde, gar keine Frage. U2 ist eine der größten Bands der Welt. Aber ich glaube nicht 100% aller iPhone- oder Apple-User sind U2-Fans. Und die haben sich natürlich gefragt hinterher, sag mal, habt ihr eigentlich einen Schatten, was soll ich mit dem Album? Das nimmt mir nur Speicherplatz weg.
Ja, und es war eigentlich so der erste oder fast einzige wirklich große Shitstorm, den auch U2 mal abbekommen haben. Gar nicht mal Apple. Apple hat eigentlich so... hatte überhaupt keinen Stress damit gehabt. Ich habe zumindest nie mitbekommen, dass Apple ordentlich eins auf den Deckel bekommen hat, sondern eigentlich nur U2. Ne, was, aber
ja, weil das, ich sag dir auch warum, weil das so immer mitgeschwungen hat, dieses Weltverbesserer, wir setzen uns ein für das Gutmenschentum auf dieser Welt, in Anführungsstrichen. Wir sind hier die Guten, wir sind die Kreuzritter des Rock. Ja, und dann verkaufen wir uns an den weltgrößten Konzern und schieben da einfach unser Album rüber und verkaufen so ein Stück weit unsere Seele, auch was das angeht. Und dann belästigen wir auch noch Leute damit, die es gar nicht haben wollen. Ich glaube, das war so diese Essenz, die da so ein bisschen
eine Rolle gespielt hat. Wobei es natürlich eigentlich am Thema vorbeigeht. Problem ist eigentlich bei dem Ganzen, dass das passiert ja mit allen möglichen Apps, die man, wenn man ein Apple iPhone hat, dass die einfach dir die Sachen draufladen und dürfen. Das heißt, als User von so einem iPhone erlaubst du deinem Gerät, dass Apple dir alles draufladen kann.
Ja, genau.
Das passiert aber so, entsprechend auch dann sowas.
Und das ist halt so der Punkt. Alles, was erlaubt ist, ist aber trotzdem nicht richtig für ganz, ganz viele. Ja. Nur und sollte sich auch insbesondere als Unternehmen oder auch als Band fragen, ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, dass das ganz ohne Einverständnis passiert ist, aber sollte man sich dann halt auch fragen, ob man das so machen möchte und sollte. Also im ersten Moment sage ich auch, boah, coole Idee. Also das zu machen. Ja. Und wir hauen es halt raus, etwas, was du sonst im Laden für richtig Geld hinlegen muss, in Anführungsstrichen, um das zu bekommen.
Wobei es aber dann eigentlich eher so, denke ich mal, wie bei vielen Shitstorms, einfach so ein Multiplikatoreffekt ist, dass viele dann drüber lästern, ohne eigentlich wirklich störend empfunden zu haben. Das heißt, die fangen da welche an, dann machen noch andere sich welche darüber lustig und das wird dann halt so ausgelegt, als wäre es ganz schlimm. Ich denke mal, das hat da wirklich so diesen Effekt, dass sich das einfach eben multipliziert. Diese Meinung, ohne dass es wirklich ganz, ganz böse eigentlich war.
Ja, was die Band dazu gesagt hat, das hat der liebe Bono mal von sich gegeben zu diesem Apple-Gate-Fall.
What do we really want for these songs? We want to get them to as many people as we can.
Was wir wollten, war, dass unsere Songs möglichst viele Menschen erreichen und haben uns gefragt, wer uns dabei helfen könnte. Und dann sind wir zu Apple und haben gesagt, wir sind nicht interessiert an Musik für lau. Wir denken, Musik ist unterbewertet. Sie ist eigentlich ein Sakrament. Wir haben also Apple einfach gefragt, wollt ihr unser Album kaufen und 500 Millionen iTunes-Usern zugänglich machen? 500 Millionen of your iTunes Accounts.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Jo, dann wollen wir mal einfach weitermachen, jetzt nachdem wir das zum Einstieg der Sendung, dass das, ich sag mal, jetzt auf nicht ganz unter einem glücklichen Stern gestanden hat, wie man sich das so vorstellt, wenn man ein neues Album, glaube ich, rausbringt. Ich glaube, das haben die sich auch anders vorgestellt. Aber kommen wir dann mal zu dem Album insbesondere selber. Da haben ja viele Leute Hand angelegt, Sebastian.
Ja, beim zweiten, bei Experience waren es ja doch noch mehr Produzenten, irgendwie 5 Produzenten. Beim ersten waren ja auch schon mehrere dabei. Wobei die Idee ja eigentlich schon ziemlich früh angefangen hat, eben mit Songs of sogar Essence oder Essence heißt es, glaube ich. Und zwar, das haben die ja schon bei der 360-Grad-Tour gehabt. Da hatten sie dann eine Idee von einer Platte gehabt, wo sie dann auch schon damals, sogar auch live gespielt, Every Breaking Wave gespielt hatten.
Ein Song aus dem Album, auch eine Single aus dem Album Innocence?
Genau. Dieses Album Songs of Essence, daraus wurde da nichts. Es ist immer so ein
Arbeitstitel.
Ja, so ein Kopfalbum geworden, aber ich denke mal, Ideen sind dann letztendlich aber bei Innocence und auch Experience dann letztendlich aufgetaucht oder sogar ganze Songs. Ja,
oder die hat Edge sich auf seinen Rekorder gezogen. Früher hat er irgendwie auch mal so einen Schuhkarton mit Tapes, wo er Sachen aufgenommen hat. Hat er ganz viele Sachen und die hat er wahrscheinlich dann irgendwie weggeschlossen und dann irgendwann mal wieder rausgeholt.
Was die nehmen ja sowieso alles auf. Ne?
Ja,
egal,
ist ja richtig.
Was wir machen, jeden Soundcheck beim Konzert und sowas, nehmen alles auf.
Frisst ja auch kein Brot.
Es sind auch viele Ideen entstanden daraus, von Songs. Ich glaube sogar Pride ist mal so entstanden, ne, dass sie einfach mal rumgejammt haben beim Soundcheck.
Ja, aber macht das dann tatsächlich auch ein gutes Album aus deiner Sicht, wenn da so viele Leute Prozenten. Hand, wenn da so viel, an, wenn da so viel Leute Hand anlegen?
Vielleicht.
Vielleicht, auch gut mal.
Also ich hatte
ja eine Juristenantwort. Kommt drauf an.
Ja, und das ist dann nämlich mal gesichert, diese Antwort. Ja, aber Innocence hat ja auch erstmal, war schwierig für mich anfangs, das zu hören. Also ich finde das ganze Album eigentlich im Gesamten echt super. Mir gefällt das richtig gut. Was mich da aber am Anfang dann doch gestört hat, dass ich eigentlich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass es auch Songs oder Abschnitte von Songs gab, die eher so klangen wie andere Bands. Vorher war es eigentlich immer der Fall, dass U2 immer wie U2 klang. Da war immer U2 drin, es war nichts anderes. Und andere Musiker, Platten, Songs haben eher mal nach U2 geklungen, aber nie andersrum. Und jetzt hatte ich das zum ersten Mal diesen
Fall. Sie haben sich orientiert an irgendwas, so gefühlt.
Ja, ob sie jetzt wirklich dann orientieren wollten daran oder war es mehr ein Zufall, weiß ich nicht. Das ist How You Can Reach Me zum Beispiel, da denke ich dann eher dann an die ganzen britischen Bands da, die es da auch zu der Zeit im Meer gab, ne? Arctic Monkeys,
ach, was sowas, ich ja,
so in die Richtung okay, gedacht, ja. Spontan fallen mir gar nicht mehr so viele ein von denen.
Ist ja auch schon ein bisschen her wieder.
Ja, ja.
Schon wieder auch wieder. Muss man sich ja vorstellen, das Album ist von 2014. Mhm. Ja, ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her. Und da, wie gesagt, auch mir fällt es in der Retrospektive ein bisschen schwer, habe ich ja vorhin schon gesagt, so die beiden Alben auseinander zu dividieren. Mhm. Und das, wie gesagt, spricht auch so ein bisschen dafür, dass U2 ein Stück weit auch ja noch mehr an Relevanz auch eingebüßt haben, auch in ihrer Arbeit, was sie tun. Also die Alben perfekt produziert, wie gesagt, ganz, ja, ganz viele Leute auch beteiligt gewesen. Die Songs sind in sich auch gut, aber es ist, wie du schon sagst, es ist nicht mehr so richtig U2. Also wo ich jetzt sage, ich habe einen Akkord gehört, ich habe eine Sequenz gehört und wusste genau, das ist U2. So ging es mir auch, das ist bei Innocence und vor allen Dingen bei Experience noch extremer, ein Stück weit. Das habe ich dann nicht mehr gehabt, dieses Gefühl.
Bei Experience, da war dann sogar noch, fand ich eigentlich noch in Anführungsstrichen schlimmer, dass da noch mehr Hoffnung auf mehr Relevanz wieder drin war. Die haben ja wirklich ja in Anführungsstrichen Pop-Produzenten da geholt. Und die haben die Platte echt ganz schön weich gespült. Also ich habe ganz oft hört man eigentlich gar nicht mehr wirklich, dass da 4 Leute Musik machen, jeder ein Instrument und los geht's. Mhm. Da wurde dann die Gitarre stark in den Hintergrund gesetzt, dass man gar nicht wirklich gehört hat, dass da auch ein Gitarrenpart ist, der immer irgendwie wie so eine zweite Stimme zu Bono ist. Und das war da kaum noch der Fall. Oder ziemlich selten.
Ich kann auch sagen, also von meiner Seite aus, wo ich mich so ein bisschen lost gefühlt habe, ist bei den Lyrics insbesondere. Die sind, also er packt immer mehr, also im Laufe der Jahre hat er immer mehr reingepackt, immer verschnörkelter,
immer
mehr, er wurde immer länger, er wurde nicht mehr auf den Punkt. Ne? So, nicht dieses, ne, one man come in the name of love, zack. So, sondern hat er mir schon eine Geschichte erzählt, ja. In der Zeit, wo ich jetzt den Satz gesagt habe, hat er mir schon eine Geschichte erzählt. Und das ist auf Dauer, vor allem wenn du es in jedem Song hast, ist es anstrengend. So gut gemeint, wie das häufig ist und so viel Aussagekraft und so viel Erfahrung und was weiß ich, was da mit drin steckt auch. Es ist irgendwann anstrengend, finde ich. Oder so geht es mir jetzt letztendlich. Früher, ich hab gerade schon gesagt, früher war U2 der angesagteste Typ auf der Party. Der musste gar nicht viel machen oder viel erzählen. Der stand einfach in der Ecke und dann haben sich da zugestellt und haben ihm zugehört, wenn er was gesagt hat. Im Laufe der Jahre und insbesondere dann, was auch diese Periode da jetzt angeht oder diesen Milestone, ging es eher so in die Richtung wie Zeugen Jehovas. Du bist vorbeigegangen und da haben die dich am Arm festgehalten, in Anführungsstrichen, und haben gesagt, so, jetzt hört mir mal zu, wir haben ganz viel zu erzählen. Und das ist etwas, also eine Entwicklung, die natürlich nicht positiv ist insgesamt, sagen wir es mal so, auch wenn es meine Lieblingsband ist.
Ich habe aber auch schon mittlerweile meinen Frieden gefunden. Aber ja, aber
deinen Frieden gefunden oder deinen Frieden gemacht?
Mit Songs of Experience, Innocent schon ging das deutlich schneller, als die dann letztendlich auch live gehört habe, die Platte. Weil da wurden einige Songs wirklich gerade rückt. Da war es dann eindeutiger, was dann wirklich ein Gitarrenpart ist. Ne? Schlagzeug, Bass hört man dann schon immer. Ne? Aber da hat sich es nochmal ein bisschen mehr rauskristallisiert, was da eigentlich wirklich die gewohnte Musik ist. Ne? Aber es ist aber auch wirklich so, dass die Texte eigentlich sehr lang wurden. Wenn ich an Still Haven't Found denke, ja, da kannst du Leute auf der Straße fragen, die können gleich mitsingen. Ja, auch wenn die seit 10 Jahren U2 nicht mehr gehört haben. Aber das gibt's halt jetzt nicht mehr.
Es ist war eingängiger früher, das stimmt.
Ja, ja. Und auf den Punkt dann eben. Obwohl Bono natürlich schon sagt, dass er eigentlich jetzt viel mehr aussagen kann. Aber es ist halt viel mehr geworden als Aussagen.
Ne? Es ist viel mehr geworden. So. Und dieses viel mehr ist nicht unbedingt immer ein Vorteil, möchte ich sagen. Und was mir auch ging, oder wie es mir halt auch ging, bei den Konzerten zur Tour, sowohl bei Innocence als auch bei Experience, ist es so, vorher wenn ich ein Album gehört habe, gab es ja öfter mal, hatte ich auch hier im Podcast schon mal gesagt, so wie bei Pop oder so, da mussten mir Songs insbesondere live erst schmackhaft gemacht werden. Mhm. So. Ich habe bis auf Every Breaking Wave mit dieser Piano-Version da vorne, die sehr schön gewesen ist, jetzt in der Rückschau fast keine Erinnerung an irgendeinen aktuellen Song, wo ich jetzt sage, boah, das ist jetzt, der ist mir jetzt hängen geblieben oder der ist dadurch besser geworden, sondern das plätscherte so, es ging so durch. Ich fand bei der Tour, wenn er quasi durch seine Straße geht, wo das Geburtshaus drin war,
ja.
Ja, Cedarwood Road. Wenn er da quasi diesen Effekt da letztendlich nutzt, dass er quasi durch die Leinwand durchgeht. Das ist ganz, ganz toll gemacht, finde ich. Und passt auch super zum Thema. Aber trotzdem, insgesamt musikalisch, ist da jetzt nichts hängen geblieben, wo ich sage, hui, das trägt mich jetzt in weitere Sphären oder nimmt mich weiter mit.
Bei mir ist der Part zum Beispiel eigentlich sehr stark hängen geblieben, weil das da wirklich so ein ganzer Abschnitt war. Von Iris angefangen, mit Until the End of the World aufgehört. Und alle Songs, die da drin waren, auch dann diese akustische Version von Sunday Bloody Sunday, aber die ganzen anderen Songs, das hat wirklich gut gepasst, fand ich. Und war
sehr gut arrangiert,
klar. War auch richtig rockig. Für mich absolute Ohrwürmer dann auch. Immer wenn ich die höre, dann hängen sie auch im Kopf drin, die Songs. Wirklich dann auch alle nur von der Innocence. Die haben das ja später dann ja nochmal wieder angefangen bei der Experience Tour, diesen Part, aber sind schnell davon eigentlich ganz schön abgewichen. Haben dann immer einen Song weniger gespielt und ich glaube, da hat das nicht mehr ganz so funktioniert, aber das kannst du ja dann vielleicht nochmal erzählen, weil ich habe das ja nicht mehr erlebt, weil ich war nur in Hamburg bei den Konzerten. Da haben sie ja schon den Berlin-Part dann reingepackt und den Innocence-Part dann ersetzt, den du ja mal mitbekommen hattest in Köln.
Ja, jetzt wo du es ansprichst, es ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben. Also ich habe tatsächlich beide Konzerte oder beziehungsweise beide Touren fast, ja, simultan, wie heißt das?
Gleich,
ähnlich, kongruent, wir deckungsgleich erlebt. Ja, so ungefähr. So habe ich es erlebt.
Und was natürlich,
das sagt auch eine Menge aus, dass dass man das gar nicht mehr so dividieren kann, auseinanderdividieren kann.
Man kann aber gewissermaßen sagen, dass natürlich gelungen, dass die beiden ja doch wie Geschwister sind, die beiden Alben. Ne? Wenn sie schon auch Songs of Innocence und dann wieder Experience heißen, dann kann man die schon natürlich als eins irgendwo ja fast schon anerkennen. Das war ja auch immer ursprünglich der Plan. Früher
Zeit wäre das ein Doppelalbum gewesen.
Das war ja auch ursprünglich einmal der Plan sogar, was die Tour dann angeht, dass die ja in jeder Stadt zwei Shows machen wollten. Die erste Show mit Innocence, die zweite Show Experience. Das hat ja dann nicht geklappt, was auch nicht überraschend war bei der Tour. Das geht ja mal schnell bei denen, dass die dann doch irgendwas verschieben. Es hat ja dann länger gedauert, bis sie Experience fertigstellen konnten. Sogar noch mal länger, weil dann Trump Präsident wurde.
Ja, das ist auch interessant, dass sie das dann verschoben haben, die ganze Geschichte dann
wegen der
Präsidentschaftswahl.
Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass sie jetzt großartig das begründet haben, sondern mehr so, dass es textliche Auswirkungen hatte im Endeffekt.
Ne, irgendwie ja, aber auch, dass so ein aktuelles Ereignis da die Platte beeinflusst, das hätte ich Ihnen auch nicht mehr gedacht. Aber
hat sie die beeinflusst? Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich die höre, die stark beeinflusst davon.
Nee, aber generell, dass es, also ob es jetzt nun so war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber alleine, dass das überhaupt im Gespräch ist, dass sowas passiert oder passieren könnte, das finde ich schon wieder ein Stück weit bemerkenswert. Aber jetzt haben wir so viel gequatscht über die einzelnen Songs, die Live-Songs.
Wir können ja mal welche mal anhören, wie das dann geklungen hat.
Ja, kleines Potpourri, haben wir eben auch schon mal angesprochen. Iris, logischerweise über Mutters, Bonus verstorbene Mutter, so rum. Raised by Wolves, Blackout und Love is Bigger.
Und weil, kannst du sie unterscheiden?
Ich kann sie unterscheiden, weil wir jetzt sie chronologisch fast hintereinander gesetzt haben.
Das ist richtig.
Insofern, da war schon Feuer drin. Also es ist jetzt nicht so, dass das insbesondere Iris mit dieser Delay-Gitarre wieder, das klingt schon, also das ist schon U2 dann live, muss man ganz ehrlich dann auch sagen. Auch wenn es jetzt nicht so hängen geblieben ist bei mir, wie es halt früher vielleicht der Fall gewesen ist.
Ja, Raised by Wolves zum Beispiel, finde ich, ist eigentlich so der, eigentlich von der Innocence der rockigste Part, der rockigste Song eigentlich. Erst recht dann auch nochmal live, da finde ich das Ende ganz stark, wo dann eben Edge und alter New Year's Day Manier abwechselnd Gitarre und Piano spielt. Das ist bockstark, finde ich. Höre ich einfach nur gerne diesen Song dann live. Blackout finde ich dann schon ein bisschen schwieriger, als der zum Beispiel dann auch rausgekommen ist. Sowieso, mein kleiner Exkurs nochmal. Bei Experience hatte ich auch noch, glaube ich, das Problem gehabt einfach, dass die, bevor die Platte rauskam, schon 5 Songs rausgebracht haben. Ich hatte dann auch nie das Gefühl bei der Platte, wenn ich die in einem Stück gehört habe, dass es eine Platte ist.
Aus einem Guss.
Ja, vorher hattest du einen Song gehabt, dann wurde die Platte veröffentlicht und dann konntest du wirklich die Platte in einem aufnehmen, so Stück für Stück. Und das war hier nicht ganz der Fall, das war ein bisschen zerfranst.
Ja, und ich sag dir auch warum. Du bist quasi gezwungen heutzutage durch die ganzen Streaming-Geschichten, du kannst nicht nur das Album rausbringen. U2 ist eine Albumband.
Aber hat
eigentlich schon immer gewesen.
Hat aber nicht geklappt.
Hat nicht geklappt, ja, weil sie nie so gearbeitet haben, weil sie nie darauf, ich sag mal, ausgerichtet waren, sagen wir es mal so. Also sie hatten ein Album und da waren Hits drauf. So, das muss man so sagen, glaube ich. Und mittlerweile hatten sie ein Album, aber keine Hits mehr drauf. Aber sie mussten Hits abliefern oder diese Songs auskoppeln, damit sie sozusagen auch im Streaming-Zeitalter erfolgreich sein konnten. Ich glaube, das lag da ein Stück weit auch noch
dran. Hat aber nicht funktioniert. Ich hoffe, dass werden die auch da mal in Zukunft mal beachten, ne, dass das vielleicht echt nicht mehr so klappt. Das war auch eigentlich schon in der letzten Folge ja auch mal ein bisschen thematisiert haben, die Relevanz.
Ne? Ja, wobei ich mir auch mal die Frage stelle, was ist schon die Relevanz, also in dem Zusammenhang, weil das ist alles so fragmentiert, so zerfasert mittlerweile, was das angeht. Das ist so nischig geworden, insbesondere durch die ganze Streaming-Geschichte und so weiter. Und wir hatten es auch schon ein paar Mal thematisiert, du hast natürlich ein Publikum, was lange nicht mehr so begeisterungsfähig ist wie noch vor 30 Jahren, was das angeht. Mhm. Sondern du hast jetzt, die sind jetzt anders drauf, K-Pop und was weiß ich alles. Ja, da kannst du natürlich als in den 60ern Jahren sich befindliche Band oder Sänger, Schlagzeuger, Gitarrist, Bassist, sich da wieder zu finden, das ist so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg. Ne?
Ja, logisch. Es ist ganz, ganz schwer, das zu schaffen. Aber wir kommen mal wieder zurück, mal wieder mehr zu den Touren. Die haben ja wirklich dann eigentlich eine Bühne ja gehabt für beide Touren.
Auch eine coole Idee wieder. Also das quasi den Saal so zu teilen in der Halle, das so zu machen, links, rechts und dann kannst du da durchgucken und das ist schon klasse. Also auch gerade so diese Artwork-Geschichte, was das angeht. Mhm. Also da haben sie eine Menge wieder hingelegt, was das angeht. Also das ist schon klasse.
Ja, die haben ja eigentlich nur zwei Sachen ja geändert, was die Touren angeht. Einmal wurde aus Gelb dann Blau.
Und, ja, stimmt bald.
Und die Qualität des Bildschirms wurde nochmal besser bei Experience. Aber es war's dann. Ansonsten haben sie eigentlich alles identisch gemacht. Mehr oder minder.
Ja.
Was aber natürlich auch noch ein Unterschied war, die haben bei der Experience Innocence Tour. Bist du gleich mal wieder verwechselt?
Geht's wieder?
Ja. Bei der Innocence Tour waren sie sehr variabel. Da haben sie doch eigentlich von Konzert zu Konzert immer so drei, vier Songs gewechselt. Auch mal wirklich Überraschungen, kleine Perlen reingebracht. Da auch zum Beispiel einem YouTube-Forum, der hatte beim Berlin-Konzert die auch noch vorher getroffen mit mehreren Fans und der hat gesagt, ey, spiel doch mal Two Hearts Beat as One. Haben sie gemacht.
Ja, sowas natürlich dann
witzig, solche Sachen.
Wenn sowas aus dem Stand kommt. Aber die haben ja sowieso ein unwahrscheinliches Repertoire. Ob sie es dann immer alles fehlerfrei spielen können, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, sie haben ganz viele Songs drauf.
Das können sie schon. Ja. Also ich glaube, entweder unterschätzen die sich oder viele unterschätzen. Ich glaube, die können da noch mehr Abwechslung machen. Aber bei Experience zum Beispiel haben sie fast gar keine keine Abwechslung mehr gemacht.
Die haben nicht mal keine Experience gemacht.
Ja.
Keine Experimente gemacht.
Die haben andere Experiences gemacht und sind dann eher starrer geworden.
Gemacht.
Ja, am Anfang haben die ziemlich viele Songs gespielt, sind dann schnell welche wieder rausgeflogen. Dann sind sie wirklich mit einem Set durchgegangen durch die Tournee. Haben immer nur so eigentlich nur einen Song ausgetauscht. Wobei ich mich frage, ich fand sie sowieso ein bisschen kurz, die Konzerte. Die hätten sie ruhig alle spielen können. Statt immer nur einen auszuwechseln.
Ja, wobei das habe ich immer ein bisschen bewundert, dass die quasi auf den Punkt 120 Minuten war die Show vorbei, so ungefähr.
Ja, also auch mit viel Reden diesmal auch.
Ja, natürlich. Ne? Da waren viele Redebeiträge. Ich habe auch schon gesagt, haben wir die letzten Male schon im Podcast ja auch gesagt, dürfen sich nicht noch für mehr Sachen engagieren, weil das kriegst du der Show nicht mehr unter.
Ja, wobei ja manches ja auch wirklich ja eher auch selber Show war, wenn als wieder McPhister dann da ein bisschen was erzählt hatte.
Ja, richtig, genau. Und das war ja auch so ein Ding, die haben ja auch live dann irgendwo, also das ins Internet übertragen. Du konntest ja in jede Show sozusagen bei Facebook live da einklinken und gucken, wenn dann ein Fan auch das Ganze gefilmt hat. Und die haben ja ganz viel auch mit schon, ich sag mal jetzt mit Augmented Reality da gearbeitet. Also was ja, ist ja auch nicht selbstverständlich. Also für eine Band, die haben wirklich auch das immer noch weitergetragen, was sie auch vorher schon gesagt haben. Wir wollen das versuchen, was vorher noch keiner gemacht hat. Und da haben sie klein, aber fein, jetzt nicht so mega Sachen. Also wir haben jetzt keinen, nicht den größten Weltscreen und zur ISS geschaltet und was weiß ich was, sondern das, was sie aber gemacht haben, waren so kleine, feine Sachen, wo ich sage, ey cool, das habe ich so bei einem Rockkonzert oder bei einem Konzert generell auch noch nicht so häufig gesehen, beziehungsweise vorher noch gar nicht.
Ja, es waren Kleinigkeiten, ne, von denen jetzt die Show nicht abhängig ist, aber es waren nette Ideen, die sie damit untergebracht haben. Das ist durchaus oder sehr gut gelungen. Ne? Allein wenn ich dann denke, wie geil das war eigentlich bei Until the End of the World, das Ende dann mit den Wellen, der Gitarrenpart, den da hinten nochmal neu reingebracht hat, das war absolut überwältigend.
Ja, die Wellen kamen über dich. Wo alles aber weggespült wurde, alles Alte wurde weggespült.
Ja, so war schon
in der Art, ja. Ja, das war schon sehr interessant. Also das haben sie gut gemacht. Und ein Stab muss ich jetzt doch nochmal brechen. Wir sind heute irgendwie, was die Metaphern angeht, die Sprüche irgendwie so, immer ein Halbton daneben.
Ist ja fast wie, aber das steht auf einem anderen Stern.
Es steht auf einem anderen Stern, genau. Ja, ist auch kein ungeschorenes Blatt.
Ja.
Ja, und auf jeden Fall die Lanze möchte ich gerne brechen, insbesondere für Experience, ist eins der wenigen und ich glaube sogar fast das einzige U2-Album, was ich kenne, was zum Ende raus besser wird. Mir gefällt es hinten raus, die Songs, die am Ende kommen, gefallen mir besser als das, was da am Anfang ist. Ganz interessant, dass da so eine Steigerung noch
drin ist. Eigentlich, jetzt wo du es ansprichst, hat jedes Album vorher in gewisser Weise so eine A- und B-Seite gehabt. Aber irgendwie ist bei Experience zum Beispiel gar nicht mal der Fall so, dass es da eine A- und B-Seite gibt. Nee, das ist so, das
stimmt.
Schwappt hin und her. Irgendwo auch. Aber was auch dann das Live angeht, was dann Experience auch besser gemacht hat, ist zum Beispiel, haben wir ja gerade gehört, Love is Bigger. Auf der Platte sehr, sehr schmalzig kommt das rüber. Guter Song, aber kommt sehr schmalzig rüber. Live nochmal echt ganz anders, obwohl da gar nicht viel anders ist. Aber da merkt man den Unterschied, wie es ist, wenn im Studio wirklich was produziert wird.
Ja, mit einer Parvol drüber geht oder wenn die tatsächlich dann die Gitarre in die Hand nehmen müssen, live und wie sich das anhört.
Ja, wo dann merkst, ach, das ist eine Gitarre und die klingt sogar richtig gut.
Ja.
Und das sind viele schon dadurch besser gelungen. Und als ich zum Beispiel dann auch in Hamburg war, bin dann direkt danach nach Hause gefahren wieder, und da habe ich dann sofort die ganze Platte gehört und habe mir gesagt, so, jetzt passt das alles für mich wieder. Jetzt okay, jetzt höre ich da mehr daraus, als man vorher hören konnte. Was die aber auch nochmal natürlich dann geändert haben, habe ja gesagt, dass sie erstmal sehr stark geblieben sind, dass sie dann aber diesen Innocence-Teil immer mehr verkleinert haben, der sowieso, glaube ich, da gar nicht mehr so richtig gepasst hat, weil man ihn schon kannte. Ne? Da war ein Haken dran. Und die haben es dann trotzdem mal durchgezogen. Und dann sind sie eben auf diesen Berlin-Part gekommen, was dann wirklich am Ende sogar noch mit Dirty Day war The Fly, was sehr stark an die Studio-Version zum Beispiel erinnert hat. Wild Horses haben sie gespielt und auch eben nicht in Akustik-Version, Stay Far Away So Close, was wirklich echt toll war, hat richtig Spaß gemacht, war wunderschön, das zu hören. Und was sie auch noch gemacht haben natürlich, war ja so ein ewiger Fanwunsch, Acrobat.
Ja, oder was kann ich mich da an Diskussionen erinnern und an Schilder, die ja hochgehalten wurden, spielt Acrobat und was weiß ich alles. Ja, und dann haben sie es tatsächlich gemacht und ich fand es auch cool. Also das.
Ja, ich frage mich nur im Nachhinein, nein, aber auch, was haben sie vorher so ein Problem damit gehabt?
Ja,
das ging doch wunderbar zu spielen live, ne?
Lief total flüssig von der Rolle, auch wenn ich jetzt nicht sage im Nachhinein, boah, da hätte ich jetzt aber, dafür muss ich jetzt eine Demo vom Zaun brechen, damit die diesen Song spielen. Also ich bin jetzt nicht beseelt und for every time happy nach Hause gegangen, ja. So, was das angeht. Aber nett oder gut, dass sie es gemacht haben, sagen wir es mal so.
Aber da gab es dann nochmal so eine Tournee in zwei Parts.
Ja, und da sprechen wir jetzt auch hier drüber bei One Desire.
Joshua Tree Tour, die Neuauflage 2.0, wie wollen wir es nennen?
Ja, egal. Jubiläumstour. Jubiläumstour. Gut, ne? 30 Jahre Joshua Tree, das größte Album, das U2 je rausgebracht haben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, und dann, also das klingt jetzt wieder so ein bisschen nostalgisch, möchte ich mal sagen, aber das war, wenn du ein so ein Jubiläumsding machst, was, wo du vorher darüber diskutieren kannst, ich meine, die Platte ist 30 Jahre alt, feierst du dich sowieso nur wieder selber ab.
Hast du, hast aber schon mehrere greatest, vorher gemacht,
auch Metallica. Hits, genau, es ist nichts Neues, was du da machst, also, aber wenn du es machst, dann musst du es genau so machen, wie sie es gemacht haben, ja, finde ich. Und ich sag dir auch warum, dann kannst du gleich sagen, was für dich da besonders dran war, aber in dem Fall ist für mich ganz klar der Einstieg, dieses, ich sag mal, total rudimentäre. Du hast da diese Megabühne stehen, diesen Megascreen, der aussieht wie vom Popmart. War ja so ein bisschen ähnlich angesiedelt, ja, möchte ich mal sagen. Nur, dass halt kein Bogen, kein gelber Bogen war, sondern
so ein Bäumchen.
Das Bäumchen, genau. So. Und dann kommen die halt raus, auch ohne großes Brimborium, stellen sie hin und spielen Songs, die du in 99% der U2-Konzerte erst 2 Stunden später gehört hast, am Ende des Konzerts, weil es mit die Mega...
Auf jeden Fall nicht am Anfang.
Auf jeden Fall nicht am Anfang. Und du eröffnest es und hast dadurch das Gefühl, als wärst du tatsächlich 40 Jahre früher, als die Songs neu waren, womit sie dann die Konzerte auch eröffnet haben, in Anführungsstrichen. Also du bist quasi sofort drin gewesen in diesem Part, obwohl das eigentliche Event oder das eigentliche Konzerterlebnis noch gar nicht losgegangen ist. Und da haben die dich sozusagen mit Sunday Bloody Sunday, mit Pride, mit Bad und...
New Year's Day. Und manchmal auch A Sort of Homecoming.
Genau, haben die dich quasi schon eingekascht gehabt. Das heißt, du hast die Zeitreise angetreten, bevor du überhaupt, eigentlich bevor die Zeitreise begonnen hat, wenn du so willst.
Und dadurch natürlich, dass du die Songs kennst.
Ja, ja, natürlich,
also im FF, klar. Da kennst du besser als deine Frau, Fall, deine Kinder.
Wir waren ja in Berlin im Stadion.
Sofort drin.
Was? Ist auch geil. Schöner Spruch. Kenne besser als meine Kinder. Schön. Auf jeden Fall, in dem Fall hast du dann tatsächlich so ein Ding gehabt, und wir waren ja in Berlin da, wo das Wetter ja auch echt beschissen war den Tag.
Also so muss
ja,
es sein.
Ich war ja wirklich, ich war ja bis auf die Unterhose nass und dann hat es auch noch geregnet.
Falsche Klamotten. Ich hatte richtige Klamotten gehabt, ja, ich war gut
dabei. Ja, genau. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich da auf irgendwie eine Expedition in die Arktis muss oder so. Und naja, egal. Auf jeden Fall war ich halt nass. Was aber scheißegal war, weil nach den ersten 4 Songs warst du selig. Da warst du selig. Und, und dann ging es erst los. Und dann sind die ikonisch vor diese rote Leinwand gegangen und haben einmal den Arm nach oben, quasi wie eine wie fleischgewordene Silhouette, sich da halt hingestellt und haben dann sozusagen das eigentliche Konzert ja erst eröffnet, mit dem wir spielen einfach mal unser bestes Album spielen von A bis Z durch. Mhm. Und auch diese Variante fand ich halt auch super, das so zu machen. Und da hast du dann wirklich auch das Gefühl gehabt, was im Laufe dieses Konzerts, dieses Album insgesamt für eine Kraft und auch für eine Bedeutung entfaltet hat nochmal. Also das kam die super rübergekriegt, fand ich, bei der Joshua Tree Tour.
Ja, das Album haben dann richtig gut eigentlich dann hingekriegt. Oder das hat einfach gepasst. Das hat sich so gut angefühlt, das wirklich dann am Stück live zu hören. Klar, 2, 3 Songs waren jetzt vielleicht nicht immer so der Hammer, fand ich, wie sie es live gemacht haben. Red Hill Mining Town zum Beispiel. Da fehlt definitiv die Gitarre. Das macht so viel aus in dem Song. Haben sie da weggelassen. Außerdem manchmal hat er ein bisschen faul gesungen. Zum Beispiel auch bei Running to Stand Still ist manchmal komische, weiß ich nicht, was er da rumgesungen hat, aber es war nicht richtiges Singen. Das hat dann manchmal ein bisschen getrübt, vielleicht die Stimmung, aber das Gesamte an sich.
Ja, vor allen Dingen auch mit diesem Bildschirmeinsatz, also gerade bei Where the Streets, wenn du dieses mega scharf, also ich habe selten so einen scharfen, großen Bildschirm gesehen. Ja, also
10K-Bildschirm.
Das 10K-Bildschirm, irgendwie muss das gewesen sein. Und dann auch dieser leichte 3D-Effekt, den die da drin hatten, wo die da durchs Unterholz, also total einfache
Effekte. So was hatten sie bei Vertigo Tour ja eigentlich auch schon gehabt, so einen kleinen 3D-Effekt. So,
genau, durch diesen gebogenen Curved-Schirm. Und jetzt hast du auch so das leicht gehabt. Also da haben sie auch nochmal richtig geil, also auch optisch einen hingelegt, wo man wirklich sagen muss, Jungs, da kannst du auch mit einem 30 Jahre alten Album nochmal richtig frisch abräumen, möchte ich mal sagen. Also das war wirklich stark.
Aber woran ich mich gerade nochmal erinnere, eigentlich der größte The Edge-Fail überhaupt gab es aber bei der Tournee, finde ich. Und zwar das Solo zu One Tree Hill. Das so was Schlechtes hat er noch nie gemacht in seinem Leben.
Weil?
Das hört sich gruselig an. Als würde einer 2 Jahre jetzt Gitarre spielen und würde jetzt so eine Art U2-Solo machen. Das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Und wenn ich daran denke, was für Solos der dann eigentlich bei der Lovetown-Tour eigentlich da gespielt hatte schon, bei dem Song,
Ja, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt, kann
er auch. Ja, aber das hat er jedes Mal gespielt, also, okay, die Solo. Gut. Und hat sich sogar nicht mal gehört, auch mal auch verspielt ja. dabei, wo das jetzt eigentlich nicht so der ja. Burner war. Also absolutes, ja. absoluter Fail.
I don't know what it is, babe, it must be art.
Ja.
So könnte es, glaube ich, auch überschrieben werden.
Deswegen, hinten raus. Ja, wie hat sie dann hinten raus gefallen eigentlich? Da habe ich nämlich das, da war ich irgendwie so schon. Erstmal so manchmal so ein bisschen leicht raus. Das war zu sehr dann eigentlich nur Best-of nur noch.
Ja, ja, das ist ja die, also sagen wir mal so, ja. das ist ja immer die Gefahr sowieso, dass das halt eine reine Abfeierei ist. Deswegen kannst du dich fragen, ja. möchtest du sowas überhaupt haben als Fan oder auch willst du sowas als Band machen? Machst du das nur aus Kohlegründen, was weiß ich was? Natürlich, also das werden sie wahrscheinlich gerne mitgenommen haben, was da, ja. was da bei dieser Tour rumgekommen ist. Ich glaube aber auch, dass die einfach Bock hatten, nach dem Motto, dieses Konzept, nach dem Motto, das machen wir jetzt auch, dieses Konzept nochmal rüberzubringen, sich natürlich auch selber ein Stückchen weit auf die Schulter zu klopfen und sagen, ah, also wenn einer zu dir kommt und sagt, du bist total geil, ja, mhm. dann findest du das doch cool. Dann, ja. dann sagst du nicht, ja, geh weg. Ja. Sondern ne, ich glaube, das hat so ein bisschen so diesen Aspekt
auch noch. Ich habe aber noch so ein bisschen dann überlegt, ob es nicht vielleicht dann doch besser gewesen wäre, eigentlich das Album selber ganz am hinten zu spielen, weil man dann eigentlich selig ist. Das hat dann so geendet, weil es genau um diese Platte ging. Ob das nicht vielleicht sogar besser gewesen wäre eigentlich für die alle Konzerte natürlich, die sie da 2017 und 2019 ja da gespielt hatten. Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Praxisteil.
Da bräuchten wir, wenn mal irgendwas mit Autotune oder so.
Ja, ja. Mhm. Genau. Ja, und damit sind wir hier bei One Desire in unserer Lieblingsdisziplin sozusagen, nämlich euch den Sound von U2, in dem Fall Milestone, Songs of Experience, Songs of Innocence, diese Zeitperiode euch ein bisschen näher zu bringen. Und Sebastian hat die Gitarre schon umgeschnallt. Und wir werden uns jetzt der ein oder anderen Sache annehmen hier. Sag mal.
Wenn wir gerade schon gesagt haben, dass man ja auf die Gitarre dann gar nicht mehr gehört hat, jetzt hört man sie auf jeden Fall, weil man hört nichts anderes gleich außer Gitarre.
Ja, 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 da kann man sich
so unsere wunderschönen Stimmen,
genau.
Aber nicht im Gesang.
Ja, genau.
Deswegen, zwei Songs habe ich jetzt dabei. Der erste, das ist Red Flag Day. Einer von meinen beiden absoluten Lieblingen eigentlich auf Songs of Experience. Weil einfach
was ist der andere?
Gleich der Anfang.
Ach, guck, echt?
Alles klar. Ja.
So
jetzt muss ich auch schon wieder überlegen,
so unterschiedlich, wie das Ding heißt, so ne? unterschiedlich sind die. Ja, hier, hast du aber vorhin gesagt hier.
Nein, ich meine der erste Song.
Ach, der erste Song, okay.
Den ja sogar Patti Smith mal schon gecovert hatte.
Ach, guck.
Love is all we have left. Genau, so heißt er. Ja, das sind auch ganz viele Songs da drauf auf dem Album, was auch so ungewöhnlich ist.
Ja, ne? ja.
Mehr als 11.
Richtig, ausnahmsweise mal mehr als 11. Aber wir schweifen
zurück
ab.
Thema. Ja, zurück ja,
zum
ja,
Thema.
Ja.
Was hast du mitgebracht? Red Flag Day?
Red Flag Day.
Ja, dann hau mal rein.
Da hört man wirklich, oder sagen sie auch selber, oder das ist wirklich auch der Fall, da sind vier Leute, jeder ein Instrument in der Hand und mehr hört man nicht. Auf dem Album nicht und live nicht. Ich finde, das Ding könnten sie auch zukünftig sehr oft spielen, weil ich glaube, das kommt richtig gut an. Kann man mitmachen. Es gibt auch so ein kleines Video zum Beispiel von Eddie Vedder und seiner Tochter, wo die beiden dann eben das hören. So ein kleiner Snippet über Twitter und das dann mitgrölen. ja, schön. Das zeigt aber einfach die Wirkung dieses Songs. Und der Song ist aber völlig simpel gestrickt. Es sind durchgehend vier Akkorde, mehr passiert da eigentlich nicht. Und er variiert da halt nur mal ein bisschen, wie er sie spielt.
Vier Akkorde, wie es früher auch immer der Fall gewesen ist, wenn sie noch die Hits geschrieben haben, sagen wir es mal so.
Ich probiere mich jetzt mal.
Probier dich.
Das ist erstmal so der Standard, den er spielt.
Das Standardriff.
Und jetzt eigentlich macht er dann diesen kleinen Zwischenteil, spielt er da nur einzelne Töne von dieser Akkordfolge.
Ja.
Ne, da dann, aber es sind wirklich die gleichen Akkorde. Dann später hat er nochmal.
Aber hat gleich eine ganz andere Anmutung. Ist viel sanfter, in Anführungsstrichen, ja, was das angeht.
Dann auch auf dieser Akkordfolge spielt er dann ziemlich das gleiche, was Adam spielt. Ne, dieser
Einzeltöne ziemlich, quasi.
Ist schon fast funky eigentlich, ja, ne, bei denen mal, was auch.
Nicht funky, so
fast,
oh.
Fast schon funky. Dabei mag ich Funk eigentlich gar nicht. Ist ja nicht wirklich funky, ist trotzdem Rock.
Ja, natürlich ist es Rock. Also ich hätte jetzt auch Funk nicht unbedingt in Verbindung gebracht damit, aber ich weiß, was du aber meinst.
Hat einen geilen Rhythmus, das Ding irgendwie. Ja, und dann passt, macht er eigentlich nur noch mal mit einer leichten Soundveränderung, aber die gleichen Akkorde wieder.
So bringt er dann bei Red Flag Day die Abwechslung rein, obwohl es nur vier Akkorde sind.
Ja, dazu noch dann eben mal ein bisschen weniger Schlagzeug hier und da. Also da kann man wirklich ja in so einem 3-4-Minuten-Song wirklich viel unterbringen, dass es dann einfach nicht eintönig ist oder
so
nicht
wirkt, so
als wäre da nur vier Akkorde.
Songwriting-Workshop klingt das so ein bisschen. Yeah. Ja, wir nehmen vier Akkorde und das so machen wir mal das Arrangement von der Gitarre. Die vier verschiedenen Gitarren-Sounds brauchst du, fertig ist der Lack.
Aber so das ist was die Tour halt so richtig gut können, so wie wir es schon hatten mit Bad. Zwei Akkorde eigentlich ganze Zeit. Result, du kannst mit einem Akkord machen. Beautiful Day, vier Akkorde eigentlich die ganze Zeit. Wenn man sich aber zum Beispiel auch mal Tom Petty Songs mal anschaut, wie da die Akkorde sind, das sind zwei, drei Akkorde.
Ja, ganze eingängig halt. Ne? Und es ist halt, kommt halt dann aufs Arrangement an und es kommt dann auch darauf an, wie du die einzelnen Parts dann auch gestaltest, dass es dir dann in Fleisch und Blut übergeht beim Hören. Ja, und das ist sehr, sehr gut gelöst, finde ich, an dieser Stelle. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen, ein bisschen Blaupause. So, wir bauen uns einen Song zusammen. Also mit relativ einfachen Mitteln, weil wie gesagt, das sind ja jetzt auch keine megamäßig bombastischen Sounds, die da kreiert werden.
Nee, ich habe da nichts eigentlich besonders reingemacht. Das ist eher quasi kein Delay habe ich jetzt reingemacht. Ja, ja. Bisschen Distortion ist da und das war es dann eigentlich.
Aber Delay, da kommen wir jetzt zu.
Ja, jetzt
das Typische, wenn man so möchte, kein
Song von
U2 eigentlich ohne Delay.
Ich erzähle mal gerne, ja, dass aber immer wieder hat man Erinnerungen, wenn man dann eben U2 hört, Erinnerungen an auch all die alten Songs. Ne? Und jetzt haben wir zum Beispiel eben Iris. Hängt vielleicht auch wirklich damit zusammen, dass es ein Song über seine Mutter ist und vielleicht auch daher auch schon von einer Art Musik wieder die Erinnerung an früher, obwohl der Song eigentlich auch sehr eigenständig ist oder sehr neu ist, weil es relativ kompliziert für seine Verhältnisse schon wieder ist. Fängt erstmal am Anfang ja ganz locker an mit so einem langen Delay. Dann switcht er, dann gibt es ein kurzes Delay, das ist dann nämlich kürzer als das davor. Dann macht er erstmal so ganz gemutet. Dann hat er nochmal so eine Akkordfolge, die er nochmal reinsetzt.
Übrigens für die, die es nachspielen wollen, das war G, C, D und E-Moll, glaube ich. Was ja, also
G, C, E-Moll. E-Moll
und D, genau.
D. Und dann kommt der Teil, wo sich jeder heimisch fühlt dann eben.
Ja, und da sind wir natürlich ja ganz dicht dran am Signature-Sound, den ja U2 uns dann insbesondere ab 84
das 1984 ist er ja dann auch
gegeben hat. Ja,
ja, und der hat ja auch dann eben wirklich zu der Zeit seine Signature Fender Stratocaster herausgebracht, eben mit Fender zusammen, die jetzt mittlerweile Ende 2020 eingestampft wurde. Zumindest wird sie jetzt erstmal nicht produziert. Und da haben sie wirklich ja ein Instrument nach seinen Vorstellungen ja bei Fender dann kreiert, gebaut. Und der hat da eben so ein paar Prototypen auch von gehabt, die er auch alle live wirklich nutzt und spielt. Ne, hat er so ein paar verschiedene Varianten gemacht. Das heißt, was Signature Sound angeht, hat man oder kann man jetzt auch so eine Signature Gitarre wirklich original bekommen, so wie sie auch spielt. Iris war auch definitiv einer der ersten Songs von Innocence, der mir halt dann wirklich gleich im Ohr war. Und ich denke mal, so ging es da auch sehr vielen anderen.
Und dann sind wir fast schon wieder am Ende angelangt hier bei One Desire, dem Podcast über U2 auf meinmusikpodcast.de. Und wie immer die Frage an dieser Stelle, was nehmen wir mit von diesem Milestone, Sebastian?
War das eine langweilige Zeit damals, ne? 4 Jahre nur Langeweile, langweilige Songs, langweilige
Alben. Keine Alben, keine Touren.
Wir haben ja heute eigentlich mal wirklich im Gegensatz eigentlich zu den erst recht zu den ersten 6-7 Folgen ja eigentlich viel zu kritisieren gehabt, negativ zu kritisieren gehabt. Was natürlich nicht heißt, dass es irgendwie schlecht war. Nein, völlig im Gegenteil. Das war trotzdem wieder eine tolle Zeit. Das waren tolle Konzerte. Ich finde die Alben gut. Klar, hier und da habe ich meine Schwierigkeiten.
Aber es hat eigentlich nicht mehr so gepackt. Songs. Das muss man vielleicht sagen. Ja.
Liegt sicherlich auch nochmal darin, dass wir natürlich auch älter werden und dann vielleicht nicht mehr so
euphorisch.
Ja, euphorisch reagieren ja. können. So.
Also ich habe vorhin schon ein bisschen versucht zu umschreiben, woran es liegt ein Stück weit. Diese ausufernden Lyrics, was das halt angeht, und dass sie auch zum Teil nicht mehr so original klingen im Sinne von, jawohl, das ist jetzt meins, das kenne ich. So, das ist auf den ersten Ton sozusagen. Das ist bei den Alben eben nicht mehr der Fall. Und das macht es für mich ein Stückchen weit schwierig, wobei, wie gesagt, gibt da auch echt tolle Sachen dabei. Bei Experience zum Beispiel ist ja mein absolutes Lieblingslied Little Things, wo ich sage, das ist ein Ding, das ist echt ein Hammer. Das hätte es, glaube ich, auch früher aufs Album geschafft. Also finde ich super. Aber es sind halt auch ganz viele Songs dabei, wo ich sage, die hätten es früher nicht auf ein Album geschafft.
Ja, habe ich auch das Gefühl, manchmal.
Ja. So. Und das glaube ich, drückt das Ganze ein Stückchen weit gut aus, wie sich dann auch die Entwicklung einer so großen und so einer Mega-Band wie U2 dann auch gestaltet hat. Und dass es nicht einfacher wird, jetzt gerade auch, was die Zukunft angeht.
Ja, vielleicht war auch dann so ein Ding, dass die jetzt einfach viel zu viele Sachen gemacht haben oder ein paar Sachen gemacht haben, die nicht ganz so deren Metier sind. Vielleicht ein bisschen zu viel aus den Händen gegeben, was das Musikalische angeht. Nicht so ganz im Einklang mit dem, was sie können. Und vielleicht ist das dann auch das Ergebnis daraus, dass man nicht ganz so sich wohlfühlt mit den Alben. Ich bin immer sehr gespannt, was da halt nochmal kommt wieder von denen. Und ich gehe davon aus, da kommt ja auch was.
Und von uns kommt auch was, nämlich wir machen nächste Woche oder das nächste Mal, nächste Woche vielleicht nicht, aber nächstes Mal.
Ach, zu viel versprochen schon
fast. Zu viel versprochen, genau. Wir machen das Staffelfinale unserer Podcast-Reihe hier, One Desire, der ersten Staffel sozusagen. Nämlich, ja, wir blicken dann mal zurück auf die 40 Jahre insgesamt und ziehen dann mal Bilanz bei der ganzen Geschichte.
Mal das Gesamtpaket mal angucken, Gesamtpaket. U2, ihre Karriere.
Da können wir aber jetzt schon mal ein bisschen neugierig drauf machen. Hoffentlich seid ihr dann wieder mit dabei. Und ich hoffe genauso, dass es euch gefallen hat heute. Und bedanke mich bei dir, Sebastian.
Ja, danke schön, Lars. Das war echt toll. Wir sind da langsam sind wir eingespielt.
Langsam sind wir fast eingespielt.
Ja.
Das heißt, sollte aber noch meinen hier nach entsprechend neuen Folgen. Ja, und wie gesagt, dann das nächste Mal hier wieder mehr zum Thema U2 bei One Desire. Macht's gut.